Es gibt viele Versuche, an das Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944 zu erinnern. In Büchern, in Filmen, ja sogar aus Hollywood, in Ausstellungen oder auch in großen historischen Debatten. Wie die Widerstandsgruppe um Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg eingeordnet, wie ihr knapp gescheiterter Attentatsversuch bewertet wird, das hat sich im Laufe der Zeit deutlich verändert. Und wie sich diese Bewertung und Betrachtung verändert hat, das beschreibt die Journalistin und Autorin Ruth Hoffmann in ihrem Buch »Das deutsche Alibi – Mythos Stauffenberg-Attentat, wie der 20. Juli 1944 verklärt und politisch instrumentalisiert wird«. Dieses Buch ist im Frühjahr erschienen und damit schönen guten Tag, Ruth Hoffmann. Freut mich, dass Sie da sind.
Ja, hallo, guten Tag. Ich freue mich auch, dass ich da bin.
Der Widerstand des 20. Juli 1944, ein Alibi. Was meinen Sie damit? Ein Alibi für wen?
Also der 20. Juli lässt sich ja so lesen, dass eben nicht alle Deutschen Nazis gewesen sind. Und so wurde er eben auch von Anfang an nach dem Krieg sozusagen benutzt. Also es war der Beleg dafür, dass man den Deutschen wieder trauen konnte, denn es waren ja eben nicht alles Nazis. Und auch in der Wehrmacht hat es eben Offiziere gegeben, die Widerstand geleistet haben. Und in gewisser Weise ist es immer noch ein Alibi, weil wir uns eigentlich immer noch damit die Vergangenheit etwas schöner reden können, als sie war. Deutlich schöner. Denn es war eben eigentlich nur eine ganz, ganz kleine Minderheit, die Widerstand geleistet hat.
Also nicht alle Deutschen waren Nazis oder Mitläufer. Also als Selbstdarstellung nach außen und auch als Selbstdefinition nach innen vor uns selbst, vor unserem eigenen Gewissen sozusagen?
Ja, so sehe ich das. Also genau.
Und gleichzeitig schreiben Sie aber, der 20. Juli sei, Zitat, ein Stachel im Fleisch deutscher Selbstgewissheit. Kein Widerspruch, ne?
Nee, kein Widerspruch. Insofern, als nach dem Krieg natürlich der Widerstand, der 20. Juli, aber eben im Grunde jedes Beispiel von Widerstand zeigte, dass man sich auch anders hätte verhalten können zwischen 33 und 45 und dass man von den Verbrechen durchaus hatte wissen können. Das zeigten ja die Widerständler und das wollten sich die Deutschen nicht so gerne ansehen. Und eigentlich wollen wir das heute auch noch nicht so gerne.
Weil dann das Märchen vom verführten Volk nicht mehr aufgeht.
Genau.
Wenn man das nicht mehr erzählen kann. Okay, aber lassen Sie uns doch mal so diese Entwicklung der Betrachtung des 20. Juli anschauen. Also wenn wir jetzt mal in die Anfangsjahre gehen, in der jungen Bundesrepublik, wie wurde da, sagen wir mal 50er Jahre, wie wurde da der 20. Juli gesehen?
Sozusagen zweigeteilt. In der Bevölkerung galten die Verschwörer noch ganz lange als Landesverräter und Eidbrecher, gerade unter ehemaligen Soldaten, aber auch in der Bevölkerung war das noch weit verbreitet und es hielt sich auch noch bis in die 70er Jahre. In der Politik gab es dann irgendwann so einen Umschwung, das hat aber auch eine ganze Weile gedauert. Aber Adenauer hat sich schon ganz früh bei den Alliierten auf den 20. Juli berufen und damit begründet, dass man Deutschland eben wieder trauen kann, dass man Deutschland auch wieder erlauben kann, eine neue Armee aufzustellen. Man hatte ja eben den 20. Juli, auf den man sich berufen konnte und auf den man hinweisen konnte, indem man eben zeigte, hier, wir waren eben nicht alles Nazis und eben gerade in der Bundeswehr, in der neu entstehenden Bundeswehr, konnte man sich eben mit dem Traditionserlass dann auf den 20. Juli berufen. Und so veränderte sich dann auch peu à peu dieses Bild, aber eben über lange Zeit. Also Adenauer hat sich selber zum 20. Juli gar nicht geäußert. Die erste offizielle Würdigung hat Theodor Heuss vorgenommen, aber auch erst 1954. Und auch diese Rede war hoch umstritten. Und durch die Gründung der Bundeswehr 1955 ist dann so ein positiver Block sozusagen, Flock eingeschlagen worden. Also da entwickelte sich dann peu à peu sozusagen ein positives Bild des 20. Juli und ebenso wurde es dann auch in die Bevölkerung getragen.
Sie zitieren in Ihrem Buch auch aus der Rede von Bundespräsident Theodor Heuss 1954. Er spricht da tatsächlich vom christlichen Adel deutscher Nation. Und als ich das gelesen habe, dachte ich so, das ist doch eigentlich schon der Beginn der Idealisierung, oder? Und auch der Heroisierung, oder? Wäre das zu früh angesetzt?
Nee, keineswegs, keineswegs. Und das ist natürlich auch wieder verkürzend, wenn man so will. Also es sind sehr heroische Formeln da damals überhaupt gebraucht worden. Es ist insofern verkürzend, als ja, es waren ja nicht nur Adlige und es waren ja auch nicht nur Militärs. Also es war eben ein ganz unterschiedliches und ein ganz heterogenes Bündnis. Also da zeigt sich schon eine Verknappung und Verkürzung. Aber Heuss war eben in der Situation, gegen diese Verratsvorwürfe anargumentieren zu müssen. Und das hat er in seiner Rede getan. Und es ging eben darum, der Bevölkerung klarzumachen, das waren Helden.
Gehört es zum Mythos Stauffenberg-Attentat, wie Sie ja in Ihr Buch auch genannt haben? Also Mythos in dem Sinne, dass Widerstand vom Militär, Widerstand von konservativen Kreisen im NS-Regime, ist das der Mythos, den Sie meinen?
Ja, das meine ich damit. Und da hängt ganz viel dran. Also es hat sich ja im Laufe der Zeit eben ganz stark auf den militärisch-konservativen Teil der Verschwörung fokussiert, sozusagen das Gedenken, die Reden, alles. Und dabei ist eben der zivile Teil eigentlich in Vergessenheit geraten. Und eigentlich bis heute ist es ja so. Und diese Fokussierung auch speziell auf Stauffenberg als Figur, das liegt ja auch in diesem Mythos Stauffenberg-Attentat. Also es ist ja oft schon nur noch synonym vom Stauffenberg-Attentat die Rede.
Ja, ja.
Und das verkürzt ja die Ereignisse und es verkürzt auch letztlich Stauffenbergs Rolle.
Wer oder was wurde denn da übersehen durch diese Verkürzung und wird bis heute übersehen oder auch sogar an den Rand der Wahrnehmung gedrängt oder sogar verdrängt?
Das ganze zivile Netzwerk, was dahinter stand. Also wir vergessen immer, dass es eben nicht nur ein Attentat war, sondern ein versuchter Staatsstreich. Also die Idee war, das Attentat ist eigentlich nur die Initialzündung. Das war auch das Wort, was die Verschwörer benutzt haben. Und gedacht war dann eben, dass nach dem geglückten Sturz und nach dem geglückten Attentat einen Staatsstreich durchzuführen. Und dafür standen Zivilisten bereit im ganzen Land, haben sie sich bereitgehalten für Tag X. Sobald sozusagen das Attentat gelungen wäre, wären sie bereit gewesen, dann eben Posten in Verwaltung und Politik zu übernehmen. Und es stand ja eben auch schon eine zivile Regierung parat. Also es gab
ein riesiges Netzwerk eigentlich.
Genau.
Okay, und wer
also
war
etwa
das?
Zwei,
ja, ja, wer gehörte da dazu?
Man weiß heute, dass rund 200 Menschen also an der unmittelbaren Vorbereitung beteiligt gewesen sind und zum weiteren Netzwerk gehörten mehrere tausend. Also das waren natürlich Nationalkonservative und Berufsoffiziere wie Stauffenberg, aber eben auch Gewerkschafter, Arbeiter, Christen beider Konfessionen und eben auch Frauen. Also auch das gerät immer wieder in Vergessenheit.
Und wie ist es mit den anderen Formen des Widerstands gegen das Dritte Reich, gegen Hitler? Also ein Widerstand, den es ja auch schon davor schon gegeben hat. Ne? Also lange, weit vor 1944. Ich denke an Georg Elser, ne? Oder Gruppen aus der Arbeiterbewegung und so. Werden die auch durch diesen Mythos Stauffenberg-Attentat an den Rand gedrängt?
Bis zum gewissen Grade ja, würde ich sagen. Also angeblich ist ja der 20. Juli der Gedenktag für den deutschen Widerstand insgesamt. Aber im Vordergrund steht natürlich schon wegen des Tages der 20. Juli. Aber auch der 20. Juli wird eben verengt und es waren eben auch Arbeiter beteiligt, Sozialdemokraten wie zum Beispiel Julius Leber, der noch zu einer Zeit im KZ gesessen hat, als Stauffenberg Karriere in der Armee gemacht hat. Und von Anfang an hat Leber und andere Leute, Leuschner, die später dabei waren beim 20. Juli, die haben eben sogar schon vor 33 gegen die Nazis gekämpft.
Ich glaube, den ersten Teil, also Mythos Stauffenberg-Attentat, die Verklärung, ich glaube, das haben wir jetzt geklärt. Aber den zweiten Teil, die politische Instrumentalisierung, über die Sie ja auch schreiben im Buch, das haben wir noch nicht so ganz, oder ich habe es noch nicht so ganz verstanden. Also für wen, also wem hat denn diese Umdeutung des Stauffenberg-Attentats, jetzt sage ich das auch schon so, wem hat die denn genutzt und worin ist da eine politische Instrumentalisierung zu sehen?
Es ist vielleicht nicht unbedingt eine Umdeutung, sondern es ist eigentlich so, dass man sich immer das herausgepickt hat, was gerade passte. Also im Laufe der Zeit haben sich die unterschiedlichsten Gruppen und Einzelpersonen immer das aus dem 20. Juli herausgenommen, was in ihre jeweilige politische Agenda passte. Also zu ihrer eigenen Entlastung oder um bestimmte innenpolitische Botschaften zu transportieren. Das ging alles mit dem 20. Juli. Und heute ist natürlich, das ist die bittere Pointe des Ganzen, also wenn man sich sozusagen die ganze Entwicklung anguckt von Landesverrätern zu Helden und heute eben transportiert auch noch die AfD ein ganz neues Bild, in dem sie nämlich sich an den Widerstand sozusagen ranhängt und behauptet, sie stünden in der Tradition von Stauffenberg, weil sie Widerstand gegen ein angeblich unfreies System leisten.
Womit die gesamte Argumentation eigentlich gar nicht mehr aufgeht, gar nicht mehr funktioniert. Also die Argumentation der AfD.
Im Grunde ja, das funktioniert nur mit der kruden Umdeutung von Begriffen und historischen Fakten.
Ja, also es ist ja auch ziemlich perfide, dass hier ausgerechnet erklärte Gegner der freiheitlichen Demokratie Menschen für sich ausnutzen, die versucht haben, zumindest dafür einzustehen oder zumindest ein nicht demokratisches System zu stürzen. Fragt sich Frau Hoffmann zum Schluss, was bleibt zu tun? Also wie kann man denn angemessen, richtig ist ein komisches Wort, aber wie kann man denn angemessen an die Widerstandsgruppe vom 20. Juli 1944 erinnern?
Also ich würde mir wünschen, dass man das breite Netzwerk in den Blick nimmt, dass man sieht, wie viele unterschiedliche Menschen da beteiligt gewesen sind und dass eben der 20. Juli eigentlich ein ganz tolles Beispiel dafür ist, wie hier eben ganz verschiedene Menschen, ganz verschiedene Weltanschauungen sich für ein Ziel entschieden haben. Und diese Menschen sind aufeinander zugegangen, haben sozusagen ihre politischen Auseinandersetzungen erstmal ad acta gelegt und haben gesagt, okay, wir haben ein gemeinsames Ziel, der Krieg muss beendet werden, das Regime muss gestürzt werden. Und dafür wäre eigentlich der 20. Juli, finde ich, heute ein leuchtendes Beispiel. Und ich finde, da müsste man dann eben auch an diese Menschen erinnern, an die wir uns heute eben am 20. Juli oft gar nicht mehr erinnern. Es fallen ganz selten solche Namen wie Julius Leber oder Wilhelm Leuschner zum Beispiel oder Frauennamen auch, die auch Elfriede Nebkin oder so, die auch zum 20. Juli gehört hat.
Also sowas wie die Gedenkroutine wieder öffnen?
Genau, das würde ich mir sehr wünschen. Ich finde, es gibt schon ein paar ermutigende Anzeichen dafür. Jetzt gibt es ja eben diese neue Ausstellung in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand zum Frauen im Widerstand.
Okay. Frau Hoffmann, ich danke für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Ja, tschüss.
Tschüss.
Die Journalistin und Autorin Ruth Hoffmann auf Radio 3 im Gespräch über ihr Buch Das deutsche Alibi, Mythos Stauffenberg-Attentat, wie der 20. Juli 1944 verklärt und politisch instrumentalisiert wird, so der komplette lange Titel. Dieses Buch ist im Goldmann Verlag erschienen, 400 Seiten stark und im Buchhandel für 24 Euro.